Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Willkommen bei Fokus und den Themen fürs Leben. Und wir tauchen ein in die Welt der Finanzjongleure und all jene, die es ihnen nachmachen.
Ja, hätte man die Habsucht nicht, hätte man kein Finanzproblem, hätte man die Eifersucht nicht, könnte man unsere Beziehungen genießen. Also hätte ja schon viele Vorteile, wenn man diese beiden Süchte, die schwersten Krankheiten nach Hildegard, irgendwie in den Griff bekommen würden.
Hildegard von Bingen kannte 35 Süchte, mit denen sie Laster, Krankheiten, körperliche, seelische und soziale Probleme umschrieben hat. Heute stellt sich die Frage nach dem geeigneten Therapeuten.
Zu welchem Arzt würden Sie gehen wegen Ihrer Habsucht? Ja? Schwierig. Was würde der antworten, wenn man es mal probeweise beim Internisten versucht?
Hab und Eifersucht kennen wir, wie auch Spiel, Ess, Internet und Kaufsucht. Da nehmen sich frühere Suchtbezeichnungen fast schon fremd aus.
Also wir kennen heute noch den Ausdruck Gelbsucht für die Hepatitis. Das ist noch ganz normal. Der Großvater, der hat noch von der Schwindsucht gesprochen. Das war die TBC. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann haben die noch von der Bleichsucht gesprochen und meinten die Anämie und von der Wassersucht, das war die Ödemneigung, und von der Dopsucht, das war agitierte Psychose, und von der Fallsucht, das war die Epilepsie.
85 Millionen Menschen in der Europäischen Union haben schon einmal illegale Drogen genommen. Das ist ein Viertel aller Erwachsenen. Und noch nie waren so viele neue Drogen im Umlauf wie heute. Mehr als 70 bisher unbekannte Drogen sind allein im Jahr 2012 auf den Markt gekommen, schreibt die Wochenzeitung Die Zeit. Für den Arzt, Psychotherapeuten und Bestsellerautor Dr. Rüdiger Dahlke gehören Sucht und Suche zusammen wie Himmel und Hölle. So wie wir heute von Sucht reden, sagt Rüdiger Dahlke, ist Sucht die Krankheit der anderen, weil die Sucht oft ein Krankheitsbild beschreibt, über das man so reden kann, als hätte es mit einem selbst nichts zu tun. Rüdiger Dahlke wirft als Autor der Bücher »Die Schicksalsgesetze, das Lebens- und das Schattenprinzip« einen ungewöhnlichen Blick auch auf die Suchtproblematik, weil sie Ausdruck der verlorenen Mitte unserer Gesellschaft sei. Und weil mögliche Schattenseiten einer Person immer auch mit der Gegenseite, ihren Lichtseiten, zu tun haben. Rüdiger Dahlke hielt diesen Vortrag anlässlich der Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum der Drogenberatungsstelle Die Fähre hier in Dornbirn, einer in der ambulanten Therapie und Beratung tätigen Einrichtung. Rüdiger Dahlke stellte seinen Vortrag unter das Thema »Aus der Sucht ins pralle Leben«. Diese Verknüpfung Sucht und pralles Leben, wie geht das zusammen, fragt man sich. Jedenfalls sieht Rüdiger Dahlke im Zusammenhang mit der Sucht eines Menschen dessen Suche im Leben.
Nach der Einheit, nach Erfüllung, Glückseligkeit, nach Gott, könnte man auch sagen. Und wenn diese Suche gescheitert ist, sprach man von Sucht. Und insofern war Sucht natürlich das Thema jeden Scheiterns und damit auch aller Krankheitsbilder. Heute sind wir weit weg davon. Ja, wir haben die Sucht in die Psychiatrie geschoben und die ganze Psychiatrie ganz weit an den Rand der Medizin. Ja, die Psychiater selbst fühlen sich ja nicht so richtig wohl in ihrer Haut, bekennen sich gar nicht gern dazu, dass sie Nervenärzte sind. Früher hat man gar Irrenärzte gesagt. Natürlich landet bei ihnen auch alles, was man sonst überhaupt nicht unterbringen kann, was extrem schwierig ist. Ja, ich habe das oft in der Medizin erlebt. Kaum hat man einen Selbstmörder in der Inneren oder auch in der Chirurgie wieder so halbwegs zurechtgeflickt. Und der ist enttäuscht, dass wir das gemacht haben, weil er eigentlich gehen wollte, ruft man sofort die Psychiatrie an. Dann müssen die den nehmen. Relativ schwierig für die. Also sie sind es gewohnt, so am Rand zu existieren der Medizingesellschaft, und die ganzen Schwierigkeiten landen schnell bei Ihnen und dafür bekommen Sie wenig Anerkennung und haben das schwierigste Thema überhaupt auf der Uhr. Eigentlich ist die Sucht, wenn man so will, das größte Thema in der Medizin. So wie die Suche eigentlich das größte Thema im Leben wäre. Nur ist die heutige Medizin natürlich mit dieser Thematik der Suche komplett überfordert. Das sieht man auch schon dran, wie sich in anderen Bereichen das verändert hat. Die alte Medizin, die meinte noch Medizin. Ja, so wie Meditation. Selbe Wortstamm ist es praktisch. Also geht es um die Mitte, Medere, das rechte Maß finden. Das Heilmittel hieß Remedium, zurück zur Mitte. Im Angelsächsischen haben sie es heute noch, Remedy. Ja, Remedy heißt einfach Heilmittel. Und in unserem Heilmittel ist die Mitte auch noch drin. Aber heute hat die Medizin auch die Mitte völlig aus dem Auge verloren. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen jetzt zu irgendeinem Arzt und sagen, Herr Doktor, ich habe meine Mitte so verloren. Ja, also ich meine, er kann Ihnen Valium geben oder irgendein Diazepin, was Valium ist, damit Sie es nicht so merken, dass Sie Ihre Mitte verloren haben. Aber ansonsten sind wir ganz weit weg von diesen uralten Bereichen der Medizin. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass wir mit denjenigen, denen man die Sucht so direkt, ja, wie soll man sagen, ansehen kann man sie ja gar nicht, aber die so direkt für die Sucht stehen, dass die es auch besonders schwer haben. Auf der anderen Seite könnte man, wenn man ein bisschen mit den Schicksalsgesetzen sich auskennt, sich natürlich sagen, eine Gesellschaft, die die Mitte völlig aus dem Auge verloren hat, die mit der Suche überhaupt nichts mehr am Hut hat, die wird extrem suchtgefährdet sein. Und zwar in allen Bereichen, aller ihrer Schichten. Und das ist ja auch bei uns der Fall. Aber weil das zu lästig wäre, sich mit der eigenen Sucht zu befassen, hat man sich so ein paar Paradesüchtige ausgesucht. Ja, das sind in der Regel die Junkies, die Heroinsüchtigen. Und wenn Sie irgendwie in der Nachrichtensendung was über Sucht hören, also im deutschen Fernsehen kann man das einmal im Jahr hören, dann sagt er mit so sorgenvoller Miene, der Tagesschau, seit dem Bildsprecher heißt der Tagesschau, der sagt dann, wir hatten schon wieder 1114 Drogentote. Die Nation ist erschüttert. Ich bin auch immer so erschüttert, weil ich mir denke, wen meint er denn jetzt wieder? Ja, da kann man sicher sein, der meint nur die Heroinabhängigen. Von den mehr als doppelt so viel Alkoholtoten nur im Verkehr redet er nie. Das kommt nie vor in der Tagesschau. Ja, das ist so. Wir wissen 20.000 Alkoholtote, auf jeden Fall mal wahrscheinlich 40.000. 100.000 Nikotintote, gar keine Frage, das ist schon bekannt in der Medizin. Aber es wird nie in den Nachrichten gebracht. Das ist einfach kein Thema für die Nachrichten. Die Bürger wollen von ihrer eigenen Sucht gar nichts hören.
Rüdiger Dahlke meint, wir Menschen hätten zur Sucht ein gestörtes Verhältnis, weil Sucht habe nichts mit uns zu tun, sondern sei
das Thema der anderen, die Krankheit der anderen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass in der bürgerlichen Gesellschaft fast alles zur Sucht werden kann. Ja, also wir sagen das ja auch, Spielsucht, Esssucht, Arbeitssucht, Sexsucht. Sie können es mal umgekehrt versuchen. Gibt es irgendwas, was nicht zur Sucht werden kann bei uns? Man würde es nie so definieren. Mein Vater zum Beispiel, der hatte eine Zeitungssucht. Der war gut integriert in die Gesellschaft, war ein Boss bei Thyssen, tausende von Leuten unter sich gehabt. Aber wenn der den Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht gekriegt hat, dann gab es Entzugserscheinungen. Ja, das konnte in Mexiko passieren oder auch in Sizilien, das war egal. Das entsprach so seinem Gefühl von Wirtschaftskompetenz und Wichtigkeit. Der Wirtschaftsteil, der hatte einfach da zu sein. Und wenn das nicht war, dann war er einfach komplett unrund. Also das sind ja auch schon natürlich Zeichen, da irgendwo etwas nicht stimmt, dass da eine Abhängigkeit entstanden ist. Das Eigenartige in der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass man auch so eine geringe, ja, so geringes Wissen hat zu diesem ganzen Bereich der Sucht, dass man dort Dinge unterbringt, die überhaupt nicht abhängig machen in diesem körperlichen Sinne. Ja, also dass Alkohol körperlich abhängig machen kann, das ist ja überhaupt kein Thema. Auch bei Nikotin ist das ja gut belegt. Aber die bürgerliche Welt besteht ja auch darauf, zum Beispiel psychedelische Drogen, die praktisch nie körperlich abhängig machen, dort hineinzusortieren. Ja, deswegen kann zum Beispiel in Ländern wie Österreich und Deutschland kann Cannabis als Medizin kaum verwendet werden. Das ist so vorurteilsbeladen, das geht einfach kaum. In Holland bauen die Apotheken das an, weil es ein wunderbares Schmerzmittel bei MS und so weiter ist. Es wäre das beste Mittel in der Gynäkologie. Das nimmt den Wehen keine Kraft und gibt aber doch irgendwie eine entspannte Stimmung. Also, aber es gab, ich habe das noch erlebt, bin ja jetzt 35 Jahre Arzt, die Free Clinic in Heidelberg, dort gehörte das zur Geburt dazu. Das ist lange her und war so in dieser Hippie-Zeit. Also wir können gar keinen normalen Zugang haben zu diesen Dingen, weil wir da extrem belastet sind. Immer wieder stoßen wir auf solche Bereiche und merken, irgendwas stimmt da nicht in unserer Einschätzung dieses Themas. irgendwie kommen wir da relativ bald mal an Grenzen und können gar nicht mit großer Kompetenz darüber reden. Wenn wir uns die Situation heute anschauen, dürfen wir auch gar nicht drüber reden, wenn man eine gewisse Kompetenz hat, weil man dann sofort extrem verurteilt wird. Ich habe mal vor vielen Jahren, wie diese neue Modedroge, Adam hieß es damals, MDMA und später dann Ecstasy, wie das gerade so im Aufwind war, habe ich mal gewagt, in Zürich, in Zwinglis Hauptstadt, darauf hinzuweisen, dass das ein Amphetamin ist und dass Amphetamine eine lange Geschichte haben, zum Beispiel im amerikanischen Militär. Ja, also die Soldaten im Zweiten Weltkrieg bekamen das, auch heute hört man das, im Golfkrieg haben über die Hälfte der Kampfjet-Piloten Amphetamin im Blut gehabt. Die kriegen das von der Armee. Und über ein Drittel der Panzerpiloten haben Amphetamine im Blut. Ja, eigentlich ist es ein lebenserhaltender, vielleicht sogar lebensrettender Rat. Trinken, wenn man das tut. Ich kann eh die nicht hindern, das zu nehmen, ehrlich gesagt. Das versucht die bürgerliche Welt ja schon ewig. Junge Leute zu hindern, Drogen zu nehmen. Das kann ich Ihnen voraussagen. Das wird nie funktionieren, solange die bürgerliche Gesellschaft die Themen dahinter so meidet. Junge Leute haben ein Bedürfnis nach Ekstase, nach Einheitserfahrungen, nach Rauscherlebnissen, übrigens in allen Kulturen auf dieser Welt. Und solange wir uns damit gar nicht aussöhnen können, wird es an nichts werden. Werden wir so eine absurde Situation haben wie jetzt. Überall Riesenkampf gegen die Drogen, eigentlich kein Erfolg. Ja, diese ganzen Militäraktionen in Asien, die ganzen Polizeiaktionen, effektiv, das Problem lösen sie überhaupt nicht. Ja, daraus folgen ja noch erst keine direkten Konsequenzen, aber wir können feststellen, das funktioniert so nicht. Diese Bedrohung und Warnungen nützen nichts. Ich meine, das kann man sich an der verbreitetsten Droge bei uns schon klar machen, an der Zigarette. Ja, die bürgerliche Welt sagt ja ihren Mitgliedern, wie gefährlich Rauchen ist. Dass man da Lungenkrebs kriegt und Herzinfarkt und so weiter, das weiß ja praktisch jeder. Aber das hindert ja junge Leute mitnichten zu rauchen. Das passiert meistens im Rahmen eines Pubertätsrituals. Die wollen ja ausziehen, das Fürchten zu lernen. Irgendwas machen, was verboten ist, was nur Erwachsene machen dürfen, weil sie ja erwachsen werden wollen. Natürlich rebelliert der Körper bei der ersten Zigarette. Die kriegen einen Hustenreiz, dem bricht der Schweiß aus, die haben Schiss, das geht ihnen gar nicht gut. Aber die gehen dort rüber. Sie wollen ja zeigen, was für Helden sie sind oder Heldinnen. Und mit Warnungen kriegt man sie davon offensichtlich gar nicht weg. Ja, sonst wäre das Rauchen ja schon längst ausgestorben. Aber offensichtlich ist es das nicht. Und das gilt ja für alle anderen Dinge auch.
Das einfache Aufhören, das bloße Aussteigen aus der Drogensucht bleibe eine Illusion. Die körperliche und seelische Abhängigkeit von Drogen zu überwinden sei extrem schwer, sagen Fachleute. Vor dem Einstieg in die Sucht steht oft die Aufforderung der Eltern an ihre Kinder, tu das nicht, es schadet dir, es sei wohl gut gemeint, aber ein zu schwacher Hinweis auf die Gefahren, beklagt Rüdiger Dahlke.
Jetzt kommt ja noch dazu, dass die bürgerliche Welt, die Eltern im Wesentlichen, schon bei diesen Warnungen eine solche Inkompetenz an den Tag legen, dass die Jungen ihnen nicht glauben können. Ja, weil die meisten jungen Leute bei uns sind ja im Rahmen ihrer Sozialisierung vorbereitet worden auf die Drogen. Ungefähr derart, dass die Eltern eben sagen, du ja nicht rauchen, das macht Lungenkrebs, du stirbt man bald. Und du ja nicht trinken, das gibt Leberzirrhose und schreckliche Sachen, du stirbst du auch bald, sagen die geübten Weintrinker zu ihren Kindern. Und dann sagen sie, und du ja nicht kiffen oder haschen oder so etwas, da landest eh gleich in der Gosse. Und wehe, du nimmst Heroin, dann geht's ganz dahin. Naja, so vorbereitet, was soll ein Kind machen? Irgendwann raucht's die erste mit dem Schorsch von nebenan und sie merken, sie sterben gar nicht. Es ist nicht angenehm, es ist ziemlich nervig und lästig, aber man kann es überstehen. Und was die Eltern gesagt haben, stimmt nicht. Ja, irgendwann trinken sie auch den ersten Schnaps miteinander. Ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Gefühl in den Knien und so aber und im Hirn. Aber es ist auch gar nicht so schlimm. Die Eltern haben wieder gelogen. Sie werden den ersten Joint rauchen, werden staunen, wie die Musik dann klingt und dass sich die sinnliche Wahrnehmung so verändert. Da haben sie aber gescheit gelogen, die Eltern. Ja? Und dann sind sie reif für Heroin. Und gehen natürlich davon aus, dass Eltern, die ständig lügen in diesem Bereich, da auch gelogen haben. Ausgerechnet da haben sie mal einen Treffer gehabt. Aber das ist meistens dann schon zu spät, wenn man das merkt. Was könnte man aus diesem Bereich, dieser einfachen Situation lernen? Wir könnten es anders machen. Wir könnten es schlicht anders machen. Also wenn man diesen Bereich ambulante Drogenhilfe, wenn wir das einmal sehr weit fassen. Die beste Hilfe wäre natürlich, wenn Eltern ihre Kinder richtig aufklären würden. Und denen auch richtig sagen würden, was los ist. Und könnten zum Beispiel in einer alemannischen Gesellschaft sagen, schau, du bist halt jetzt, du lebst halt hier. Wir sind Schwaben oder Schweizer oder Vorarlberger. Wir sind fleißig und wir verdienen einen Haufen Geld. Wir wissen nur nichts anzufangen damit. Ja? Wir haben keine rechte Lebensfreude und Rausch und sowas ist uns verdächtig. Ekstase kennen wir gar nicht mehr. Ja, da musst du irgendwo mal in Urlaub fahren, wenn du sowas willst. Bei uns ist das eigentlich nicht gewünscht. Falls sowas bei dir aufkommt, unterdrückt es. Ja? Wenn wir ehrlich wären, könnten wir ja sowas formulieren. Aber so ehrlich wollen wir mit uns ja schon gar nicht sein. Also, was könnte man denn tun? Also wir könnten mit Kindern relativ frühzeitig die ersten Erfahrungen machen. Das würde ich immer empfehlen, Eltern, die Kinder so im Alter haben. Da muss man relativ frühzeitig natürlich anfangen, dass man einfach mal sagt zu seiner Tochter, seinem Sohn, du schau mal, du bist jetzt 11 und wir leben in einer Gesellschaft, die hat ein riesiges Suchtproblem. Da rauchen unglaublich viele. Das ist eine fürchterliche Sache. Das ist unangenehm für den Körper. Da wirst du husten müssen und Schweißausbrüche haben und Durchfall kriegen. Aber wir machen das jetzt mal. Einmal musst du das gemacht haben und ich möchte gern, dass du das mit mir machst. Wir setzen uns da hin und dann versauen wir uns so einen richtigen Samstagabend. Ja? Indem wir eine richtig auf Lunge durchrauchen. Da wird es dann nicht gut werden, mir auch nicht, aber wir tun das jetzt. Dass du mal weißt, was hier los ist und falls du da mal eine angeboten kriegst von deiner Freundin, deinem Freund, weißt schon, was los ist. Ja, dann macht man das. Und die Tochter, der Sohn merkt, aha, die wissen, was los ist. Es ist einem schlecht, man hustet dauernd, Toilette war man auch schon. Ganz gutes Einweihungsritual. Dann könnte man auch bald einmal schon sagen, du, wir leben in einer Gesellschaft, die hat ein Alkoholproblem, ein ziemliches Alkoholproblem. Und das müssen wir jetzt einmal erfahren. Das wird auch wieder ein übler Nachmittag. Ne? Dann müssten sie nicht irgendwas Süßes nehmen, sondern schon was Ekelhaftes. Ne? Also einen doppelten Whisky oder Cognac oder sowas. Und dann genau sagen, was passieren wird. Ne? Du wirst nicht mehr sicher gehen können. Das Hirn wird irgendwie wie blockiert. Am nächsten Morgen wird er ungut sein, schlecht vielleicht. Es schmeckt dann nicht besonders. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja? Und dann trinkt man einen doppelten Cognac oder Whisky. Ja, das ist ja relativ viel für einen Unvorbereiteten. Ruhig schluckweise und dann ist es auch so. Ja, also es wird ja ekelhaft. Und dann könnte man, gibt ja verschiedene Samstagnachmittage sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die ist sehr suchtproblematisch. Da wird es nicht ausbleiben, jetzt bist du eh schon 11, dass dir irgendwann einmal ein Joint angeboten wird. Ja, das kann auch im Ländle nicht ausbleiben, das gibt's gar nicht. Wenn wir es schaffen würden, den Kindern andere Rausch- und Ekstasefelder zu eröffnen, die mit Genuss leben könnten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auf Chemie zurückgreifen, viel geringer. Das ist das Gleiche wie bei Zigarette und Alkohol. Wenn ein Jahr später mit 12 dann die Nachbarstochter sagt, du, ich habe die Cognac-Flasche von der Mama, dann würde ihre Tochter sagen, die kannst du allein trinken, das ist grausam, ich habe es schon gemacht mit der Mama. Ja? Also wir könnten ohne weiteres, würde es sehr empfehlen, habt auch gute Erfahrungen mit, zu den Kindern sagen, du, wenn das mal so weit ist, dass du dann wirklich mit jemandem schlafen willst, dann mach das wirklich, ich verstehe, dass du es nicht bei uns daheim machen willst, aber dann sag mir das rechtzeitig, kriegst Geld für ein schönes Hotel, ich buche dir das, wenn du willst, und dann schaut's, dass das eine richtig rauschende Liebesnacht wird. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auf dem Rücksitz vom Auto schön wird, ist ja gering. Und dann ist die Empfängnisverhütung am Rücksitz vom Auto auch ziemlich problematisch. Ja, also das klappt oft nicht so richtig gut. Wir könnten das ja positiv laden und Kindern einfach Lust machen, bis zur Ekstase zu tanzen. Wenn wir einen Zugang dazu hätten. Die Schwierigkeit ist in der bürgerlichen Gesellschaft, dass der Zugang fast nicht da ist. Wie ich Krankheit als Symbol geschrieben habe, ist ja so ein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Symptome wollte ich deuten. Und da habe ich mein medizinisches Lexikon daneben gelegt und habe dann verglichen, ob ich was vergessen habe. Komme ich zum Buchstaben E, wie Ekstase, steht dort, Zustand im Rahmen der Schizophrenie und bei religiösen Wahnvorstellungen. Ja, ist nicht witzig. Es ist wahr, aber nicht witzig. Da wissen wir dann, da hat jetzt irgendein wahrscheinlich ältlicher, männlicher Psychiater, der in seinem Leben noch nie Ekstase erlebt hat, die Definitionshoheit über Ekstase. Und definiert es als einen todkranken Zustand. Und das Ergebnis davon ist zum Beispiel Drogenszene. Weil junge, vitale Menschen sich das nicht bieten lassen. Ein Leben ohne Ekstase, ohne Rausch. Das sollten wir einfach wissen. Und wir könnten es ja auch wissen, weil wir sind ja mit unseren Rauschgeschichten, also wirklich jenseits der Grenze des Absurden.
Trinken von Alkohol gehört zur gesellschaftlichen Konvention und ist nichts Außergewöhnliches. Das öffentliche sich bis zum Rausch betrinken gehört mitunter zu einem Ritual, das die Gesellschaft nicht stört und sogar belustigt, zur Kenntnis nimmt. Eine dieser alljährlichen Alkohol-Leichenproduktionsstätten ist das traditionelle Münchner Oktoberfest.
Da kommen von weit her, von Japan, USA, kommen Bürger eingeflogen, um dann auf harten Holzbänken zu sitzen und überteuertes Bier, da kostet ein Liter Bier, kostet 10 Euro, in diesen Bierzelten zu einer unterirdischen Musik. Das ist so philosophisch auf dem Niveau. Wir sind mit dem Radl da, ich hole die Resi mit dem Traktor ab. Das Schlagzeug könnten Sie immer selbst bedienen. Ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Sehr einfach. Rückenlehne gibt es da nicht, dafür ist die Bank nicht gepolstert. Nun könnte man annehmen, die Bayern, die sind so ausländerfreundliche Leute, die freuen sich, wenn die Japaner kommen und die Taiwanesen und die Amerikaner und dann schunkeln sie halt so gern. Das tun die Bayern nämlich gar nicht. Da brauchen die 2-3 Maß Bier vorher. Ja, und dann saufen sich die Welt schön, wie das heißt. Das macht ja auch Bayern so sympathisch, weil es keine hässlichen Leute gibt. Man braucht bloß schön saufen, geht immer. Ja. Und dann schunkeln sie die ganze Nacht und sind ganz, ganz begeistert. Ja, da fliegen die über weite Strecken ein dafür, um so am Geschmack wirklich primitivster Rauscherfahrung zu machen. Ja, das mit dieser Großhirnvergiftung durch Alkohol, das ja eine der krankmachendsten und kränkesten Drogen ist, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt. Ja, also die Drogen, die ich verschrieben habe, habe ich immer einmal probiert. Grauenhafte Drogenerfahrung, kann ich Ihnen sagen. Haloperidol, Neuroleptikum. Wenn Sie das einmal genommen haben, dann wissen Sie wirklich, was eine scheißliche Erfahrung ist. Alkohol, im Exzess getrunken, ist ja eine ziemlich scheißliche Erfahrung. Ja, wenn diese Rauschzustände dann so ausklingen, ist das, glaube ich, jedem klar, der Kater kommt. Also es ist ja nicht eine schöne Erfahrung. Aber wir brauchen die, wir wollen die Leute treibt es um. Viele machen das für sich alleine zu Hause. Gibt so ganz eigenartige Nebenwege. Also bleibt als Arzt ja nicht aus, dass man viele, auch alkoholkranke Frauen erlebt. Und da gibt es eine richtige Droge für die. Das ist Klosterfrau Melissengeist. Klosterfrau Melissengeist ist wirklich eine Frechheit. Das ist ein 80%iger Schnaps mit einer Klosterfrau außen drauf und ein bisschen Melissengeschmack drin. Habe ich da mal angerufen bei dieser Firma und gesagt, sind Sie eigentlich sich bewusst, was Sie da für eine Droge produzieren? Direkt im Flachmann wird es geliefert. Ja? Den trinken 2 Klosterfrau Melissengeist pro Tag. Ne? Da sind sie ordentlich bedient und voll mit dabei. Und die Firma weiß das, aber da gibt es also kein Pardon, das wird nicht weiter produziert. Direkt für den Alkoholikerinnenmarkt, die dann zu Hause trinken. Es gibt die gut bürgerlichen Varianten, zum Beispiel beim Alkohol. Das schaut dann so aus. Da sitzt er vor mir in der Praxis, hat fürchterliche Leberwerte und das kann er sich überhaupt nicht erklären. Also die bürgerlichen Alkoholiker können sich das fast nie erklären. in diesem Erklärungsnotstand helfe ich dann ein bisschen nach. Sag, was trinken Sie denn so? Ja, wir trinken nur zu zweit eine Flasche Rotwein und das hat der Doktor erlaubt. Ja, dann weiß ich schon, was er macht. Ja, der geht am Abend in seinen Weinkeller, gepflegter Weinkeller. Das ist also ein ganz ein nettes Vorurteil von Bürgern, dass sie glauben, wenn der Wein teuer ist, ist er nicht so schädlich. Ja? Das ist nett einfach. Also er holt sein Bordeaux oder Rioja aus dem Keller, schenkt die zwei Gläser ein, die stoßen an miteinander, sie nippt dran, stellt es ab, er trinkt. Ja, dann trinkt er die Flaschen aus und ganz zum Schluss sagt er sich, jetzt hat die wieder nicht ausgetrunken, nein, mach ich das. Ja? Dann hat er seine Flasche pro Abend, dann hat er sich einen Leberwert auch verdient und die Leberzirrhose und ist ganz, ganz erstaunt. Er merkt das ewig nicht. Also unsere eigenen Umgangsformen mit Alkohol sind ja fast witzig, wenn es nicht so traurig wären. Ja, wenn Sie einen Bayern fragen, was trinken Sie? Sagt er, eigentlich nichts. Ja, irgendwas müssen Sie ja trinken. Was trinken Sie zum Beispiel Mittag? Ja, halbe. Und abends? Zwei, drei. Ist für den keine Lüge und kein Widerspruch, weil Bier ist kein Alkohol. Und der Burgenländer bezieht das Gleiche auf den Wein. Also eigenartige Vermeidungsstrategien, Tricks, nicht ranzugehen an unser Thema. Umso besser, dass wir natürlich dann ein Thema haben mit diesen sogenannten Jugenddrogen, auch wenn die nicht einmal abhängig machen. Aber Gott sei Dank gibt es ja eben Heroin, das macht ja auch furchtbar abhängig. Und an dem Thema wird das Ganze dann abgehandelt, in einer primitiv projizierenden Weise. Ja, um sich selbst nicht anzuschauen, geht man mit denen hart um. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden schlagartig dafür sorgen, dass alle Bürgerdrogen nur noch bei der Mafia zu beziehen wären. Wäre ja machbar, man muss sie ja nur verbieten. Die Amerikaner haben das ja mal gemacht, bei der Prohibition. Alkohol verboten, ja, da haben wir sofort den Alkohol in Mafiahand und dann trinken die Bürger weiter. Nur dann kann es ihnen passieren, dass sie auch einmal Methylalkohol erwischen. Das passiert ja oft genug in solchen Ländern, wo Alkohol sanktioniert ist oder so teuer ist. Also dann wird es natürlich gefährlich. Genau das machen wir ja mit diesen Drogen. Indem wir dafür sorgen, dass der Nachschub in den Händen der Mafia bleibt, gefährden wir diese Jugendlichen in einer dramatischen Weise. Und das ist politisch gewollt. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Ich bin jetzt 35 Jahre Arzt, viele Diskussionen gehabt mit Politikern. Die konservativen Politiker in der Regel wollen das so und machen da nichts dran. Warum, fragt man sich da? Da kommen wir wieder auf dieses Projektionsthema. Ja, weil es fast alle ein Problem damit haben. Es gibt einen Konsens in Deutschland, dass Journalisten und Reporter sofort abschalten, wenn betrunkene Politiker ans Podium gehen. Es sind ganz viele Alkoholiker darunter. Und die sind dann besonders hart in der Behandlung der Drogenproblematik. Das ist etwas, was wir wissen können, mit dem wir erleben müssen. Was könnte man trotzdem tun? Naja, wir könnten offen darüber reden, über diese Themen und könnten natürlich relativ geschickt die positiven Seiten dabei hervorholen. Weil mit Sanktionieren schafft man nichts. Mit Verbieten schafft man das Gegenteil, siehe Prohibition. Das haben sie schnell wieder abgeschafft. Also gäbe es natürlich viele Gründe, da umzudenken. Aber da wird sie nicht viel tun, ja, solange diese Generation von Politikern ihr eigenes Problem nicht bereit ist anzuschauen und es immer an anderen abstrafen will. Das ist das Primitivste, was Menschen machen können, ja, die eigenen Probleme an anderen abzustrafen. Aber das ist Stand in unserer Welt, leider.
Pflanzen mir die Blumen und im Garten zeichne einen Baum. Und wenn die Welt uns mal vergisst, dann wird es gut sein, hier zu wohnen, wo in allen Räumen Glück und Liebe ist. Nur das Fenster, das lass frei, mal es nicht aus. Lass es frei, frei für die Wunder. Wenn Wunder kommen, wie sie wollen, gehen sie ein und aus. lass es frei, frei für die Wunder. Denn ein Wunder gehört in jedes wundervolle Haus. Mal mir die Welt, wie sie sein soll, mal sie mir bunt in verrückten Farben, meinetwegen bewegt, langweilig und toll. Und wenn sie dann schreien, toben und bellen, ganz egal, was sie dazu sagen, mal deine Welt, wie sie dir gefällt. Einen Platz lass leer, den Himmel lass leer, mal ihn nicht aus, lass ihn frei, frei für die Wunder. Denn Wunder kommen, wie sie wollen, bloß nicht wie bestellt. Lass es frei, frei für die Wunder. Denn ein Wunder gehört. Hast du deine Schuldigkeit getan? Fang noch mal von vorne an. Träum dir deinen Traum, deinen eigenen Traum. Ganz egal, wie finster sie auch schauen.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Sucht ist die Krankheit der anderen. Der Psychotherapeut und Arzt Dr. Rüdiger Dahlke nimmt den Umgang der Gesellschaft mit der Sucht unter die Lupe. Er sieht die Sucht und deren Folgen hauptsächlich auf Konsumenten illegaler Drogen projiziert. Über weite Strecken fehle eine kompetente Vorbeugung, beklagt Dahlke. Wertungsfreie Informationen über die Dynamik und Wirkweise von Drogen, die Folgen und die Abhängigkeit seien ein wichtiges Thema der Prävention. Rüdiger Dahlke spricht im Zusammenhang mit der Sucht über das neptunische Thema. Damit angesprochen ist der römische Gott Neptun, der Gott der fließenden Gewässer, der springenden Quellen.
Ja, und hinter diesem Thema Sucht ist das neptunische Thema. Ja, also da geht es um Dinge wie Transzendenz, das Numinose. In der Hippie-Zeit hat man das schön gesehen, diese ganzen psychedelischen Drogen, das waren ja Suchtdrogen. Und da ging es eigentlich darum, ja, auch zu meditieren. Und diese ersten Meditationsgurus bei uns, Maharishi, die hat furchtbar gekämpft mit den Drogen, ja, weil seine Follower, die waren voll auf Drogen. Sergeant Pepper's Hearts Club Band, wer sich daran erinnert, die Beatles bei Maharishi Mahesh Yogi. Und das war natürlich die Zeit der Blumenkinder. Und man war da sozusagen auf Trip, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD hieß dieser Flak-Song dort. Ja, die Beatles haben natürlich gesagt, das hat nichts mit LSD zu tun, aber ich meine, es hatte auch sonst mit nichts anderem zu tun. Ne? Das musste man auch mindestens sagen. Das war ja relativ deutlich und direkt. Und da ging es um neptunische Themen. Wenn man dieses Thema komplett bekämpft, ich habe das mal erlebt in einer Drogenklinik, die war sehr liberal, da waren lauter so linke Psychiater, die sich da zusammengefunden hatten und man hat mit großer Hingabe und Offenheit für die Klienten, haben wir da gesagt, weil Patienten schon diskriminierend war, gesorgt. Die konnten durcheinander schlafen, wie sie wollten, mit wem sie wollten. Wir haben noch die Antibabypillen als erste Muster besorgt. Es hat überall lauter Rock'n'Roll gedröhnt, man konnte keinen Arztbrief diktieren. Es war eine sehr liberale, für eine deutsche Klinik völlig untypische Atmosphäre dort und man hat viel unternommen, um die dann wieder in die Gesellschaft einzuführen. Im dritten Jahr ist man mit denen dann auch rausgegangen, eben in Disco und Schwimmbad und so weiter. Und ein paar Dinge waren aber komplett verboten. Also die durften keine Sphärenmusik hören, so hat man damals die Meditationsmusik genannt. Die durften keine Lungis tragen, das waren diese wallenden Gewänder, die wir Hippies aus Indien mitgebracht haben, die die Frauenbewegung dann in Violett aufgetragen hat. Die haben keine Räucherstäbchen bekommen dürfen, die durften nicht meditieren. Ich bin einmal mit zwei in die Messe gegangen. Oh, das war ein Riesentheater. Der Oberarzt hat mich richtig niederbetoniert, wie ich dazu komme. Die Messe können sie natürlich nicht verbieten und die Religion in Bayern, das geht ja gar nicht. Aber man wollte es nicht offensichtlich. Und ich habe dann also ein bisschen wütend reagiert und gesagt, was soll das eigentlich? Wir verbieten den Räucherstäbchen und die Religion und wallende Gewänder und Sphärenmusik, aber dafür besorgen wir ihnen Antibabypillen und Rock'n'Roll-Musik überall. Das macht überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen. Doch, hat er gesagt, das wirst du noch merken, wenn du länger bei uns bist. Das gehört alles zum Umfeld der Sucht und das müssen wir trockenlegen. Deswegen war Meditation verboten, Religion verpönt, waren diese Hippie-Geschichten verboten, war natürlich alles, was ein bisschen turnt, verboten, Kaffee und Tee und so weiter, aber eben auch Räucherstäbchen, Räucherkerzen, solche Düfte, solche Musiken und so weiter. Die Rückfallquote, die wir erreicht haben mit dieser Intensivtherapie, die Erfolgsquote, muss man sagen, war extrem bescheiden. Extrem bescheiden. Mir ist damals schon aufgefallen, dass die Jesus People, die so ein naives Christentum vertreten haben, viel bessere Erfolgsquoten hatten als wir. Und auch die von der transzendentalen Meditation, das war eben diese Maharishi-Geschichte, die haben auch bessere Entzugsquoten gehabt als wir. Wir waren fast so schlecht wie die Normalpsychiatrie. Die Normalpsychiatrie hat Rückfallquoten oberhalb von 95% nach 5 Jahren. So ungefähr beschreiben die, wenn sie gar keinen Erfolg haben. Die einfache Verhaltenstherapie, Daytop, viel bessere Zahlen. Also wir waren irgendwie erschüttert. Wir waren irgendwie bei 90% oder so etwas. Und wenn ich da heute drauf zurückschaue, könnte ich ganz schön sehen, woran das liegt. Wenn man ein Lebensprinzip komplett verbietet, dann ist der Betroffene chancenlos. Das geht gar nicht. Archetypen müssen immer im Leben drin bleiben. Also wenn ich heute eine Drogenklinik entwerfen würde, würde ich sie ans Seeufer bauen. Auf einer Halbinsel, auf einer Insel, ans Meer am besten, Neptun. Da würden sich die Priester und die Yogis und die Meditationsgurus und die Sufis und die Rabbis die Türklinken in die Hand geben. Da würde jede Form von Räucherstäbchen, Räucherkerze und so weiter angeboten. Da würde es jede Menge von Meditationsmusik geben und jedwedes Angebot in diesem ganzen Bereich von Meditation, Religion, Spiritualität. Das ist nämlich alles Neptun. Rückwirkend betrachtet waren die Jesus People und die von der TM deswegen so viel erfolgreicher, weil sie einfach zufällig das richtige Thema angeboten haben. Und wir haben alles verboten und damit auch alles verloren. Also man könnte natürlich schauen, dass man auch dieses Lebensprinzip des Neptunischen mit hineinbringt ins Leben. Dass man das schon frühzeitig positiv darstellt. Das könnte man aber mit allen 12 Lebensprinzipien machen. Das wäre natürlich die beste Vorbereitung überhaupt auf ein Leben. Und das wäre aus meiner Sicht auch die einzige Chance von wirklicher Prävention und Prophylaxe. Wir reden in der Schulmedizin ja immer von Prävention, Krebsvorsorge. Ja, Krebsprophylaxe gibt es nicht in Österreich, auch nicht in Deutschland. Gibt es in der Schulmedizin grundsätzlich nicht. Die machen Früherkennung. Man kann diskutieren, ob Früherkennung besser ist als Späterkennung. Ich neige dazu, das so zu sehen. Kommt drauf an, was man macht. Mammographie meine ich damit nicht. Aber natürlich ist Früherkennung etwas Denkbares. Wird ja heute auch immer mehr gemacht. Nur Vorbeugung würde bedeuten, sie söhnen sich so aus mit einer Thematik, dass sie gar nicht mehr zu Krankheitsproblemen führt. Und das ginge auch beim Lebensprinzip des Neptunischen, wo die Süchte dazu gehören. Dann wäre das ein Heimspiel. Verbot ist überhaupt keine Chance. Das haben wir jetzt, glaube ich, über viele Jahrzehnte auch bewiesen. Da braucht man eigentlich nicht weitersuchen in dem Bereich. Da ist alles probiert worden, hat alles nicht funktioniert. Da könnte man die Konsequenzen draus ziehen. Wenn wir erkennen, dass wir in der Schulmedizin bisher keine Vorbeugung machen können, und das wird auch an so harten Punkten wie Angelina Jolie zum Beispiel deutlich, ja, die hat jetzt Angst vor Brustkrebs gehabt. Und mit Recht vielleicht. Ihre Mutter mit 51 gestorben daran. Die nähert sich dem Alter wahrscheinlich. Und dann hat sie sich erzählen lassen von Schulmedizinern, wie hoch ihre Wahrscheinlichkeit ist auf Brustkrebs. Und dann lässt sie die gesunden Brüste wegschneiden. Und das finden die Amerikaner heldenhaft. Und ihr Brad Pitt auch. Eine Heroine, eine echte. Ist ja keine dumme Frau. Als nächstes lässt sie sich, hat sie schon angekündigt, die Eierstöcke rausschneiden. Haben auch erhöhte Krebsgefahr. Naja, wo soll es denn hinführen? Die Schulmediziner sind ja aktiv und erfinderisch. Und die kann sie noch viel wegoperieren lassen. Ja, wenn die Rechtshänderin ist, kann man den linken Arm amputieren. Ja, ist ja nicht zwingend. Naja, sie lachen, da könnt ihr Melanom kriegen, ein Sarkom am Knochen. Fürchterliche Sachen. Wenn Sie mit der Logik unterwegs sind, haben Sie zum Schluss eine Hirnernährlösung mit Angst vor Hirntumoren. Ja? Wenn Sie mit Statistik anfangen zu argumentieren, dann müsste man sofort die Prostata wegschneiden. Ja? Da haben nämlich 70% der 70-jährigen Männer ein Prostatakarzinom, 80% der 80-jährigen und fast 100% der 90-jährigen. Also wenn schon mit Statistik, müsste man da ansetzen. Aber auf die Idee kommt kein Urologe. Es wird sich auch kein Mann gefallen lassen. Ja, sowas macht man echt bisher natürlich nur bei Frauen. Schon durch die Jahrhunderte ist das so. Also nicht die erste Zeit in unserer Geschichte, wo man Ovarien rausoperiert. Das hat man schon vor 200 Jahren versucht. Bis 1951 konnte man hysterische Frauen zwangsweise sterilisieren. Bis 1951. Also in der aufgeklärten Zeit sind wir ja noch lange nicht angekommen. Ne? Da muss ich ja noch viel Vorträge halten.
Rüdiger Dahlke erwähnt im Zusammenhang mit der Suchtproblematik die Spielregeln des Lebens. Er nennt sie auch die Gesetze des Schicksals, mit denen es sich verhalte, wie mit den Gesetzen der Physik.
Die Schicksalsgesetze, das müssen junge Leute lernen. Und sie müssen immer sehen, dass da auch ein Schatten dabei ist. Ja? Wenn wir die Lichtseite nicht bedienen, kommt der Schatten raus. Wenn wir Ekstase komplett niedermachen, landen die im Schatten. Würden wir die schöne Seite der Ekstase, ja, man kann ja ekstatisch reiten und Skifahren und tanzen und Liebesfeste feiern, es geht ja alles. Wenn wir das komplett ignorieren, wird es ganz gefährlich. Würden wir das aber zu einem großen Thema machen, würden wir das wunderbar entlasten, wie schon gesagt. Jetzt können wir das bei jedem Lebensprinzip oder Urprinzip machen. Das wäre eine optimale Vorbeugung, für die ich ja schon seit langem spreche und für die ich eintrete. Das ist möglich. Und führt uns natürlich zu neuen Erfahrungen, aber was spricht gegen die? Da müssen wir halt nur raus aus dieser grundbürgerlichen Angst, das was geschieht. Ja, Sie müssen ja nur irgendwas Interessantes in Ihrem Leben unternehmen. Etwa vielleicht, weil Sie Christ sind und Sie sagen, der Meister hat gesagt, heiß oder kalt soll ich sein, vor den lauwarmen Graustehen sogar, die will er ausspeiben. Naja, also versuchen wir heiß oder kalt zu sein, das Leben zu leben und zu wagen. Machen wir mal eine Weltreise nach außen. Oder nach innen, Psychotherapie. Was sagen dann Ihre Lieben in der Umgebung, die Bürger, zum Abschied? Hoffentlich geschieht nichts. Hoffentlich geschieht nichts. Ja, da können Sie dann gleich eigentlich sagen, ja, dann brauche ich gar nicht fahren. Wenn du mir so einen Fluch mit auf den Weg gibst, dann brauche ich gar nicht gehen. Aber Sie merken natürlich schon an dieser Grundhaltung, hoffentlich geschieht nichts, das ist eine gefährliche Haltung. Ja, die würde dazu führen, man bleibt in seinem Wohnzimmer hocken die meiste Zeit und geht abends nur ins Schlafzimmer und schaut, dass da nichts geschieht. Ja? Naja, das ist ja aus bürgerlicher Sicht das beste Prophylaxeprogramm. Aber das können Sie jungen Leuten eigentlich, Sie können es versuchen, Sie tun es ja vielleicht, aber es verfängt bei denen nicht, Gott sei Dank nicht, die haben noch Vitalität, Lebenskraft. Und dann wäre es eben ideal, wir würden denen schöne Möglichkeiten geben, ja, die Prinzipien zu leben. Wenn wir das nicht tun, werden die auf jeden Fall suchen und wenn sie Pech haben, in die Sucht, in den Schattenpol fallen. Und dann haben wir das, was wir Drogenszene nennen und das Problem, was wir so versuchen, mit Engagement zu verwalten. Mehr schaffen wir nämlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Natürlich gibt es Gott sei Dank einzelne berührende Erfolge. Gibt es hier, hoffentlich gibt es bei uns keine Frage, aber wirklich im großen Stil haben wir noch nichts geschafft. Und da wäre enorm viel zu machen. Das könnte natürlich und müsste ambulant beginnen, weil in der Klinik sind die Karten echt schon schlecht. Ja, selbst wenn wir, stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt eine Psychiatrie, die so aufgeklärt ist, dass sie mit diesen Dingen umgehen würde, dann bekommen die ja immer nur die, die schon schwer gestürzt und gestrauchelt sind. Also es müsste im ambulanten Bereich passieren. Am besten von Kindergärtnerinnen, Volksschullehrerinnen, Lehrern, Eltern. Da wäre ein großes Feld. Natürlich ist Ekstase auch nur eins der Themen. Ein Kind braucht unheimlich viel. Das braucht einen Nestschutz am Anfang. Das braucht eine gesunde Ernährung. Das braucht viel Bewegung. Das braucht vor allem viel Liebe. Das müsste gestillt werden. Dahinter stehen immer Prinzipien. Und wenn ein Kind eine optimale Basis hat, dann müssten sie nicht Angst haben vor ekstatischen Erfahrungen. Später. Wenn ein Kind wirklich keine Ordnung in seinem Leben hat, keine Strukturen, nie Disziplin gelernt hat, dann wird sowas sehr schnell gefährlich. Ja, so, das ist generell so. Aber Sie vermischen natürlich jetzt diese Prinzipien. Eine sanfte Erziehung ist ja in Ordnung, wenn Sie alles, was notwendig ist, ansprechen. Dann muss halt dieses Aggressionsprinzip auf einer anderen Ebene gelebt werden. Das muss ja nicht in Streit und Schlägereien gelebt werden. Das kann eben auch in einem mutigen Leben sein, was die heißen Eisen anpackt, die heißen Themen anspricht. Das ist möglich, natürlich. Und dann kann das eine wunderbare Geschichte sein. Also Aggression ist nicht generell was Schlechtes. Ja, Mut ist auch was Schönes. Zivilcourage ist was Schönes. Entscheidungsfähigkeit ist was sehr Schönes. Ja, also so dieser christliche Auftrag, sei heiß oder kalt, braucht ja Mut. Das ist wunderbar, wenn Sie ein Kind dazu erziehen, dass es diesen Mut auch hat im Leben.
Im Alltag ist es oft auch kein Thema, wer welche Pflanzen raucht, wer schnupft, trinkt und sich welche Tabletten einwirft. Viele Drogenkonsumenten sind sehr unauffällig. Mit Blick auf Jugendliche plädiert Rüdiger Dahlke immer wieder für eine kluge Aufklärung und für eine bewusst gemachte Erfahrung. Die Frage der Entscheidung, ob jemand mit Drogen in Kontakt kommt, entscheide sich im Regelfall nicht erst im hohen Alter.
Das wäre natürlich am besten, wenn die erste Erfahrung mit einem Joint Mitte 30 erfolgt. Wenn der schon Familie hat, alles etabliert ist, alles strukturiert ist. Nur, das ist komplett naiv. Ja, das sind, ich meine, solche Vorschläge höre ich mir ja, seit ich Arzt bin, an. Ja, das ist ja Wunschdenken. Natürlich wäre es am besten, wenn der alte Herr mit 89 das erste Mal einen Joint raucht, ist eh nicht so schlimm. Ja? Aber übrigens, selbst dann sind sie ja relativ paranoid. Also mein Vater, der starb an Krebs und hatte dann zum Schluss Schmerzen. Dann natürlich ein Professor ist da behandelnd und so. Und dann sage ich, geben Sie ihm genug Morphium, dass der keine Schmerzen hat. Und dann sagt der Professor, aber Sie wollen doch nicht, dass der Herr Direktor jetzt auch noch süchtig wird. Ja, dann habe ich ihm gesagt, haben Sie mir gerade erklärt, dass mein Vater höchstens noch 2 Monate lebt. Und da haben Sie jetzt Angst, dass er süchtig wird? Wo sind wir eigentlich hier? Und dann haben wir einen kleinen Streit gehabt. Zum Schluss hat er sein Morphium bekommen. Ja? Natürlich, das wäre das Beste. Ja? Wenn der das erste Mal Drogen erlebt am Sterbebett, dann wird so viel nicht ändern, aber es ist so naiv. Ja, wir müssen damit rechnen und wir können halt damit rechnen, dass das Elend früh passiert. Deswegen mein Vorschlag, kommen Sie dem zuvor. Klären Sie Kinder gut auf. Lassen Sie ihre Erfahrung machen, vor allen Dingen im sicheren Bereich. Dann erwerben Sie die Kompetenz, über den gefährlichen Bereich zu reden und dass Ihnen geglaubt wird vor allen Dingen. Ja, wenn Sie ein Kind konsequent immer nur belügen und über Dinge reden, von denen Sie keine Ahnung haben, dann passiert das Gleiche wie mit der Schulmedizin. Die reden ja auch ständig über Homöopathie und Akupunktur, wo sie keine Ahnung haben. Die Bevölkerung glaubt ihnen einfach nicht mehr. Das ist ja schade. Ja, das ist doch nichts dabei. Ich kann doch sagen, wenn Sie mich über moderne Kunst fragen, Paul Klee, kann ich sagen, habe ich keine Ahnung. Da kann ich nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich weiß davon zu wenig, ist ja nichts dabei. Das dürfen Sie auch als Eltern sagen. Aber ständig über Dinge reden, von denen man keine Ahnung hat und dann irgendwas behaupten, wo ganz leicht falsifizierbar ist, zerstört das Vertrauen und dann hat man auch keine Basis mehr, über die wirklich gefährlichen Dinge zu reden. Und dieses Thema gehört integriert in unsere Welt.
Der Konsum von Heroin sei in Europa in mehreren Ländern rückläufig, der von Crack selten. Das zeigt ein Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Gleichzeitig nehmen viele Leute Tabletten nicht, weil sie süchtig sind, sondern weil sie Spaß haben wollen, ab und zu. Diese Spaßgenießer begeben sich in Gefahrenzonen. Rüdiger Dahlke appelliert dafür, den Blick nach innen zu richten, dorthin, wo Sucht entsteht. Im Mangel an Ekstase, im Alltag, vor der Sucht mit illegalen Drogen.
Wenn ich mein Suchtproblem kenne, meine Suche und ihre Thematik, dann werde ich mit jemand anderem, der auf dieser Suche gescheitert ist und in der Sucht gelandet ist, Mitgefühl haben und sonst nichts. Und ich habe keinerlei Freude daran, dem das Leben noch schwerer zu machen, indem ich ihn in die Hände der Mafia ausliefer zum Beispiel oder so etwas. Das sind ja Bösartigkeiten. die nicht bewusst passieren, das weiß ich schon. Aber sie passieren unterm Strich. Und das muss nicht sein, umso mehr Verständnis da ist. Ja, wenn ich merke, ich bin verbunden mit diesem Thema, ich tue mir auch schwer, ich habe das bewältigt oder auch noch nicht, dann entsteht daraus eher Mitgefühl und nicht Projektion. Das wäre die große Hoffnung. Ich glaube, das gilt für alle Bereiche. Solange wir projizieren und die Schuld immer draußen suchen, wird nichts. Wenn wir merken, das ist Teil von uns und es ist immer Teil von uns. Ja, also wenn ich mit Problemen zu tun habe, dann nur, weil ich eine Resonanz dazu habe. Sie benutzen das Wort ja eh. Ja, ich weiß das von Krankheit als Symbol. Wir haben kein Krankheitsbild zufällig, sondern nur, wenn wir eine Resonanz dazu haben. Und ich weiß das so, gerade so ein Thema gemacht, Buch der Widerstände. Sie können ja auch alle anderen Probleme, die wir haben, vom Autounfall bis zum Rohrbruch, das können Sie ja alles deuten. Und wir werden immer merken, wir haben da eine Resonanz, sonst passiert uns das nicht. Und wenn ich jetzt mit Suchtproblemen konfrontiert bin, müsste ich aus meiner Sicht mir meine Resonanz dazu anschauen. Also meine kenne ich, ich bin ja ab und zu eingeladen, ja nicht nur in Vorarlberg zu diesem Thema, obwohl ich es ja relativ, glaube ich, frech behandle und ungewohnt für die Bürgerwelt und auch für die professionelle Bürgerwelt. Aber irgendwas fasziniert ja scheinbar doch so, wir ahnen ja, dass wir damit was zu tun haben. Und umso mehr uns das klar wird, umso weniger sind wir so überheblich über die, die da ein Problem haben, sondern voller Mitgefühl. Und aus dem Mitgefühl heraus entwickelt sich die Chance. Dessen bin ich mir sehr sicher. Und damit lassen wir es erstmal. Dankeschön. Vielen Dank.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg brachten wir die Zusammenfassung eines Vortrags des Psychotherapeuten und Arztes für Naturheilweisen Dr. Rüdiger Dahlke. Er sprach zum Thema »Von der Sucht ins pralle Leben«. Noch ein Hinweis auf das Buch »Die Schicksalsgesetze« von Rüdiger Dahlke, das Buch zu den Spielregeln fürs Leben, Resonanz, Polarität und Bewusstsein, ist im Goldmann Arcana Verlag erschienen. Rüdiger Dahlke hat diesen Vortrag anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Drogenberatungsstelle Die Fähre in Dornbirn gehalten.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In Anlehnung an unsere vergangene Sendung, in der wir uns mit dem gelassenen Umgang mit Kränkungen befasst haben, sei hinzugefügt, auch bei Suchtpatienten liegen fast immer große Kränkungen vor. Fast immer sei es so, dass die Suchtmittel, die Drogen, der Alkohol gegen dieses Gekränktsein als Schild eingesetzt würden, so Professor Reinhard Haller. Alkohol macht eine dickere Haut, man ist nicht mehr so empfindlich und so ist es bei allen Drogen, ergänzt Haller. Wir danken den technischen Mitarbeitern des Spielbodens Dornbirn für die Überlassung des Mitschnitts des Vortrags von Rüdiger Dahlke. Tonmeister Günter Hämmerle und Johannes Schmiedle als Sendungsgestalter danken für ihr Interesse und ihr Dabeisein. Wir wünschen eine gute Woche.